SRF 1.
«12:30 Uhr, Rendezvous. Schön sind Sie heute Mittag bei uns. Das haben wir für Sie bereit. Die SBB fährt in der Gewinnzone. Die Passagierzahlen erreichen einen Rekord. Die Fakten zur Bilanz. Und im Tagesgespräch um 1 reden wir mit SBB-Chef Andreas Meyer über die Zukunft der Bahn. Und die ist digital. Einen Rekord vermeldet auch die Schweizer Flugsicherung Skyguide. 1,2 Millionen Flüge hat sie letztes Jahr kontrolliert. Doch kleinere Flugplätze können sich den Service von Skyguide bald nicht mehr voll leisten. Kränchen zum Beispiel.
Das Schwierige an der Sache ist, dass wir hier einen Switch machen müssen von einem kontrollierten zu einem unkontrollierten Platz.
Sagt der Flugplatzdirektor. Wir fragen, wie gefährlich ist das? Und vom Brand zum Friedensstifter, vom IRA-Anführer zum nordirischen Friedenspolitiker. Ein Nachruf auf Martin McGuinness. Im Studio heute Mittag Brigitte Kramer. Es geht zügig voran für die SBB. Mehr Gewinn, der Güterverkehr wieder in den schwarzen Zahlen und so viele Kundinnen und Kunden wie noch nie. Allerdings, die hohen Unterhaltskosten für das Schienennetz und ein gewaltiger Schuldenberg trüben die Bilanz. Lukas Schmutz.
Jeden Tag hat die SBB im letzten Jahr etwa 1,25 Millionen Menschen befördert. Das sind mehr denn je. 470.000 von ihnen waren mit einem GA unterwegs und 89% der Passagiere kamen am gewünschten Ort auch zur gewünschten Zeit an. Für Verwaltungsratspräsidentin Monika Riba ist das ein ganz zentraler Punkt des Geschäftsjahres. Sie sagt:
Die Werte, die wir von den Kunden zurückerhalten als Gesamtes, sind sehr gut und es ist unser Ziel, weiter an diesen Themen zu arbeiten.
Und Zufriedenheit herrscht auch im Bereich des Gütertransports. Nach massiven Verlusten im Vorjahr resultierte diesmal für SBB Cargo eine sogenannte schwarze Null. Mehr sei aktuell angesichts des schwierigen Umfeldes nicht drin, sagt Monika Riba zur Performance des SBB-Sorgenkinds.
Die Schweiz ist vor allem für Güterverkehr, den Binnenverkehr, ein kleines Land. Es wird immer herausfordernd bleiben und wir sind eigentlich sehr stolz. Und ich glaube, unser Güterverkehr kann stolz sein darauf, was sie erreicht haben.
Doch Euphorie ist deshalb noch längst nicht angesagt. Die enorme Schuldenlast der SBB ist nochmals um 500 Millionen Franken größer geworden. Dies wegen kostspieliger Unterhaltsarbeiten und Investitionen in neue Infrastrukturprojekte. Und so fährt die SBB gegenwärtig mit fast 9 Milliarden Franken Schulden durch den längsten Schuldentunnel je. Doch Monika Riba relativiert.
Wir müssen hier beim absoluten Zahl etwas relativieren und gleichzeitig den Schuldendeckungsgrad anschauen, wo wir ganz klar auf einen niedrigeren Schuldendeckungsgrad, als wir ihn heute noch haben, abzielen.
Schließlich gab es eine bemerkenswerte Entwicklung beim Billetverkauf. Erstmals wurden mehr Tickets im Internet als am Schalter verkauft, nämlich 18 Millionen Stück. Das sind fast doppelt so viele wie 2015. Zu Personalabbau hat das nicht geführt. Noch nicht. Letzten Sommer kündigten die SBB einen Abbau von 1400 Stellen bis 2020 an. 2016 aber blieb der Personalbestand konstant.
Lukas Schmutz. Die Zukunft der SBB geht immer mehr Richtung Digitalisierung, nicht nur bei den Billetten, wo der Schalter mehr und mehr an Bedeutung verliert. Was das alles heißt, besprechen wir im Tagesgespräch um 1 mit SBB-Chef Andreas Meyer. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Andi Lüscher.
Das Berner Kantonsparlament hat eine Initiative für ungültig erklärt, die sich gegen das Kulturzentrum Reitschule richtet. Die Ratsmehrheit aus Mitte-Links will so verhindern, dass die Initiative vor das Stimmvolk kommt. Den Vorstoss eingereicht hatte die junge SVP. Sie fordert, dass die Stadt Bern 50 Millionen Franken weniger aus dem kantonalen Finanzausgleich bekommt, wenn sie die Reitschule weiter duldet. Hintergrund sind die jüngsten Krawalle linksextremer Jugendlicher. Das Parlament kam heute wie zuvor schon die bürgerliche Kantonsregierung zum Schluss, dass diese Maßnahme gegen das Recht verstoße. Die EU hat für den 29. April einen Sondergipfel zum Brexit angesetzt. Dabei wollen die übrigen 27 Mitgliedstaaten ihre Linie festlegen für die Verhandlungen über den Austritt der Briten. Das gab EU-Ratspräsident Donald Tusk bekannt. Großbritannien will das Gesuch um den Austritt aus der EU nächste Woche offiziell stellen. Bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI hat das Publikum letztes Jahr 19 Beschwerden eingereicht. Das sind 7 weniger als im Vorjahr. Bei den meisten Beschwerden ging es um Fernsehsendungen von SRF, wie es im Jahresbericht der UBI heißt. Bedingung für ein Verfahren bei der UBI ist, dass zuvor bereits bei den Ombudsstellen Beschwerde eingereicht wurde. 6% dieser Beschwerden wurden 2016 an die UBI weitergezogen. Bei insgesamt 4 Beschwerden stellte die UBI letztes Jahr eine Rechtsverletzung fest. Wer Kinder hat, erhält von seinem Arbeitgeber jeden Monat Familienzulagen. Den Arbeitgebern entstehen bei der Abwicklung dieser Zulagen Kosten, jedes Jahr total 278 Millionen Franken. Das sei zu viel, kommt eine Studie des Bundesamtes für Sozialversicherungen zum Schluss. Diese Kosten könnten durch den Umbau des Systems deutlich gesenkt werden, etwa wenn sie über die Krankenkassen abgerechnet würden, heißt es. Ein Heilbad im Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat behinderte Kinder diskriminiert, indem es sie nicht ins Bad ließ. Das hat das Ausserrhoder Kantonsgericht festgehalten und damit eine Klage von Behindertenorganisationen gutgeheißen. Der Vorfall liegt bereits 5 Jahre zurück. Das Heilbad argumentierte damals, andere Gäste könnten sich gestört fühlen. Das Gericht sieht darin eine Diskriminierung und verurteilt das Bad zu einer Entschädigungszahlung von 34'000 Franken. Die Schweizer Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr um 1,6% wachsen. Davon gehen die Konjunkturforscher des Bundes aus. Sie haben damit ihre Prognose leicht nach unten korrigiert. Bisher gingen sie von einem Wachstum von 1,8% aus. Der Schweizer Skiverband hat den Abfahrtstrainer der Männer entlassen. Sepp Brunner hat per Ende Monat die Kündigung erhalten, wie er gegenüber SRF bestätigt. Der Blick hatte die Entlassung zuvor gemeldet. Eine Sprecherin von Swiss Ski nannte als Grund, dass sich Brunner gegenüber dem Skiverband illoyal verhalten habe. Der Österreicher war fast 20 Jahre für Swiss Ski tätig. Das Wetter: Am Nachmittag werden die Wolken allmählich dichter, am Abend und in der Nacht regnet es dann gebietsweise. Die Temperatur heute 8 bis 13 Grad. Morgen ist es meist bewölkt und vielerorts nass, besonders im Süden. Oberhalb von 1000 bis 1500 Metern schneit es. Einzig im Westen sind kurze sonnige Abschnitte möglich.
Wer in den Himmel schaut, entdeckt meistens irgendwo ein Flugzeug. Damit in luftiger Höhe auch alles seine Ordnung hat, hat die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide ein Auge auf das Geschehen. Im letzten Jahr hat Skyguide 1,2 Millionen zivile und militärische Flüge über dem Gebiet der Schweiz kontrolliert. Ein neuer Rekord, den sie heute an der Jahresmedienkonferenz verkündet hat. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Öl kostete im 2016 gegenüber früheren Jahren immer noch vergleichsweise wenig. Das machte auch das Kerosin und damit das Fliegen günstig. Zudem geht es vielen europäischen Staaten wieder wirtschaftlich besser. Das sind laut der Flugsicherungsbehörde Skyguide die wichtigsten Gründe dafür, dass sie im letzten Jahr fast 2% mehr Flugverbindungen kontrolliert hat. In seinem letzten Jahr als Chef konnte Daniel Weder damit dem Bund ein gutes Resultat präsentieren. Die Aktiengesellschaft gehört fast zu 100% der Eidgenossenschaft. Der Umsatz stieg auf 455 Millionen Franken, obwohl Skyguide die Gebühren für die Überflüge sowie die Landeanflüge senken konnte. Gleichzeitig blieben die Kosten stabil. Eine Änderung gibt es künftig bei den Regionalflughäfen. Eine neue europäische Regelung verbietet nämlich, dass die Skyguide die Flugsicherung dort vergünstigt oder nahezu gratis anbietet. Weil diese kleinen Flughäfen die vollen Kosten aber nicht tragen können, übernimmt der Bund zumindest bis im Jahr 2020 einen Teil davon. Für die Zeit danach muss eine neue Lösung gefunden werden. Ein entsprechender Pilotversuch startet heute in Grenchen. Welche Veränderungen damit auf die Skyguide zukommen und ob all ihre Mitarbeiterinnen nach 2020 noch weiter beschäftigt werden können, wird sich erst danach zeigen.
Die Schweizer Regionalflughäfen stehen also vor einem Problem. Für die Flugsicherung müssen sie künftig deutlich mehr bezahlen. Deshalb werden nun Sparmaßnahmen geprüft. In Grenchen will man probeweise zu Randzeiten ganz auf die Flugsicherung verzichten. Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, ist diese Art Sparmaßnahme nicht gefährlich? Auch Alex Moser hat genau das gefragt, heute auf dem Flughafen Grenchen.
Es ist ziemlich ruhig an diesem Morgen. Alle paar Minuten starten Flugschüler mit ihren Lehrern. Anders ist die Situation an einem schönen Sommerabend. Da starten hier Kleinflugzeugpiloten, Segelflieger, es landen Helikopter und Fallschirmspringer stürzen sich über dem Flughafen in die Tiefe. Dazu landen auf dem Regionalflugplatz Grenchen auch Business-Düsenjets. Das alles koordinieren heute Fluglotsen im Tower. In einem Pilotprojekt will man nun aber immer ab 18 Uhr abends auf diese Flugsicherung verzichten. Eine Herausforderung, sagt Flugplatzdirektor Ernest Ogier. Die Piloten wüssten aber, was zu tun sei.
Das Schwierige an der Sache ist, dass wir hier den Switch machen müssen von einem kontrollierten zu einem unkontrollierten Platz. Und die Fallschirmspringer, die Segelflieger und die Motorflieger, die haben alle ihre eigenen Regeln, die haben auch alle ihren zugeteilten Lufträume, um so einander problemlos vorbeizukommen.
Die Piloten müssen künftig also per Funk jeweils jede Flugbewegung, die sie machen, mitteilen und so die anderen, die auf der gleichen Frequenz sind, informieren, ohne Koordination im Tower. Aber geht dies auf Kosten der Sicherheit? Jörg Henny von der Sky Guide sagt nein.
Ich denke nicht, dass das Risiko höher wird. Es gibt eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Die Disziplin der einzelnen Teilnehmer muss genau gleich hochgehalten werden. Das Prinzip gibt es ja auch an anderen Flughäfen, sei es in Frankreich, Deutschland, Amerika, man kennt es. Dort gibt es kein größeres Risiko, als wenn ein Flugverkehrsleiter im Kontrollturm sitzt.
Hilfreich dürften in Zukunft auch technische Möglichkeiten sein, beispielsweise GPS-gesteuerte Anflüge auf Regionalflughäfen. Ein Jahr lang wird nun der Flugplatz Grenchen jeweils abends ohne Lotsen im Kontrollturm betrieben. Möglicherweise wird das Projekt danach auf andere Regionalflugplätze ausgeweitet, sagt Jörg Henny.
Hier geht es wirklich darum, erste Erfahrungen zu machen, zu sammeln, zu wissen, geht das, funktioniert das wirklich mit wenig Verkehr, mit auch noch wenig komplexem Verkehr, um dann herauszufinden, zusammen mit dem Flugplatz, können wir dieses Konzept auch zu anderen Zeiten anwenden oder nicht.
Ein Grund für dieses Vorgehen ist, dass die Regionalflugplätze ein Problem bei der Finanzierung der Flugsicherung haben. Bisher wurde die Flugüberwachung der Kleinen durch die Flugsicherung der Großen Zürich, Basel und Genf querfinanziert. Dies ist aber aufgrund einer internationalen Regelung nicht mehr erlaubt. Die Zeiten, in denen die Flugsicherung für die Regionalflugplätze beinahe zum Nulltarif zu haben war, die sind definitiv vorbei.
Aus Grenchen Alex Moser. Und so geht es bei uns weiter. Der Abstimmungskampf zur Energiewende ist eröffnet. Bei uns hören Sie, was die Gegner und die Befürworter in die Waagschale werfen. Dann Streit um Medikamenteninformationen. Die Wettbewerbskommission büßt das Unternehmen Galenica. Es missbrauche seine Marktmacht. Galenica wehrt sich. Und Kämpfe in Damaskus. Mit einer neuen Taktik versuchen Regimegegner, ins Zentrum der syrischen Hauptstadt vorzudringen.
Sie haben den Angriff gestartet mit zwei Selbstmordattentätern. Und diese Taktik, die konnten wir ja auch schon beim Islamischen Staat beobachten, die damit doch Erfolg hatten.
Erklärt die Journalistin Inga Ruck im Rendezvous-Gespräch. Keine neuen Kernkraftwerke bauen, erneuerbare Energien stärker fördern, Energie sparen. Das sind die Eckpfeiler der Energiewende, über die wir am 21. Mai abstimmen. Zur Abstimmung kommt es, weil die SVP das Referendum ergriffen hat. Sie kämpft gemeinsam mit einzelnen Wirtschaftsverbänden gegen das neue Energiegesetz. Heute nun hat Bundesrätin Doris Leuthard den Abstimmungskampf pro Energiewende eröffnet. Rael Walser hat die Argumente der Gegner und der Befürworter zusammengetragen.
Die Schweizer Atomkraftwerke sind seit Fukushima politisch unter Druck. Aber auch wirtschaftlich läuft es nicht rund. Die AKWs rentieren kaum mehr, weil die Sicherheitskosten sehr hoch sind. Energieministerin Doris Leuthard will deshalb den geordneten Ausstieg aus der Kernenergie.
Nach Fukushima haben wir gesagt, ja, wir sehen auch in der Schweiz keine Zukunft für die Kernkraft. Wir werden im Gesetz festnageln, dass diese Technologie für die nächsten Jahrzehnte keine Zukunft hat in der Schweiz.
Heute liefert die Atomenergie noch knapp 40% des Schweizer Strommix. Da dieser Anteil in Zukunft auch von erneuerbaren Energien kommen soll, sind für erneuerbare Energiequellen Subventionen vorgesehen. Zentral ist der sogenannte Netzzuschlag. Er wird von 1,5 Rappen auf 2,3 Rappen erhöht. Mit den so gewonnenen 480 Millionen werden erneuerbare Energiequellen wie Wind, Photovoltaik oder Wasserkraft subventioniert. Dies sei nötig,
weil die Erneuerbaren noch nicht auf dem Markt mit so tiefen Preisen bestehen können, dass in sie investiert wird. Aber wir konnten doch jetzt jedes Jahr die Förderung senken, weil die Preise heruntergekommen sind.
Und so wolle man die Fördermittel langfristig wieder ganz einstellen. Die Energiestrategie will jedoch nicht nur fördern, sondern auch sparen. Gebäude sollen saniert und so energieeffizienter werden, Fahrzeuge und Elektrogeräte mit strengeren Vorschriften belegt werden. Dank Spar- und Fördermaßnahmen den Atomausstieg bewältigen, das sei schlicht illusorisch, finden jedoch die Gegner der Energiestrategie. Hans Hess, der Präsident von Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, sagt über das Gesetz:
Anstatt dass man einen Nagel in die Wand geschlagen hat, hat man sich selber den Daumen getroffen.
Was er damit meint, auch wenn die erneuerbaren Energien subventioniert werden, seien diese nicht in der Lage, den fehlenden Strom zu kompensieren.
Das Problem ist, dass diese Energie eben nicht in den Winter gespeichert werden kann. Das ist technisch noch nicht lösbar. Solange diese Frage nicht gelöst ist, nützt eigentlich die ganze Subvention in diese neuen Erneuerbaren nichts zur Stromversorgung.
Es drohe entweder eine Versorgungslücke oder eine stärkere Abhängigkeit vom Ausland, findet auch Hans-Jörg Knecht, Nationalrat jener Partei, die das Referendum gegen das Energiegesetz ergriffen hat, der SVP.
Am Schluss wird es darauf hinauslaufen, dass wir Atomstrom aus Frankreich importieren müssen und Dreckstrom aus Kohlekraftwerken aus Deutschland. Das ist wirklich nicht sinnvoll.
Zu hoch seien auch die Kosten. Das Gesetz komme die Schweizer Haushalte und KMU teuer zu stehen.
Die zahlen die Zeche,
so Hans-Jörg Knecht. Stimmt nicht, sagt das Bundesamt für Energie. Nur 40 Franken kostet die Energiewende einen Haushalt pro Jahr. Und was die Versorgungssicherheit angeht, erwidert Doris Leuthard:
Die Rückfallsebene ist wie heute, dass wir weiterhin im Winterhalbjahr für ein paar Monate auch Strom importieren. Das machen wir seit 15 Jahren, daran wird sich nicht wesentlich was ändern.
Hinter Doris Leuthard und der Energiestrategie stehen außer der SVP alle größeren Parteien. Bei der FDP war es jedoch ein sehr knappes Jahr. Zu den Gegnern zählen neben der SVP einzelne Wirtschaftsverbände wie Swissmem, Science Industries oder GastroSuisse.
Zwölf Minuten vor eins. Welches Medikament hat welchen Wirkstoff drin? Was für Wechselwirkungen sind zu erwarten? Welche Packungsgrößen kann man kaufen? Um solche Medikamenteninformationen tobt schon seit Jahren ein Streit zwischen der Wettbewerbskommission WEKO und dem Unternehmen Galenica. Eine Galenica-Tochterfirma bereitet komplexe Medikamenteninformationen gut leserlich auf für Spitäler, Ärzte, Apotheker oder Drogistinnen. Die WEKO sagt aber, Galenica missbrauche ihre Marktmacht und verknurrt das Unternehmen zu einer Buße von 4,5 Millionen Franken. Doch das will Galenica nicht kampflos schlucken. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es geht um wichtige Informationen über Medikamente. Informationen, die die Pharmahersteller den Behörden und dem medizinischen Personal bereitstellen müssen. Firmen wie Galenica bereiten diese Informationen nutzergerecht auf und speisen damit eine Datenbank. Auf diese Datenbank, man spricht oft vom Arzneimittelkompendium, haben dann wiederum Spitäler und Apotheken gegen Bezahlung Zugriff. Die Wettbewerbskommission WEKO wirft der Galenica-Tochter HCI Solutions vor, in diesem Geschäft eine marktbeherrschende Stellung zu haben und diese missbraucht zu haben. WEKO-Vizedirektor Olivier Schaller:
Alors Galenica a empêché des concurrents de pouvoir offrir leurs services sur le marché.
Galenica habe Konkurrenten dabei behindert, wenn diese ebenfalls eine solche Informationsplattform aufziehen wollten, so Schaller. So habe Galenica es beispielsweise Pharmaherstellern erschwert, neben Galenica auch mit anderen Informationsplattformen zusammenzuarbeiten, sagt der Wettbewerbshüter. Fazit: Die WEKO verhängt eine Buße von 4,5 Millionen Franken. Diese Summe spiegelt laut Olivier Schaller Dauer und Ausmaß des vermuteten Marktmissbrauchs. Zudem verstoße Galenica wiederholt gegen das Kartellrecht.
Elle tient compte de la gravité de l'infraction, de la durée de celle-ci et dans le cas particulier du fait que Galenica a déjà par le passé violé la loi sur les cartels.
Christina Hertig, die Kommunikationschefin von Galenica, weist die Vorwürfe der Behörde zurück.
Die Wettbewerbskommission hat in ihrer Verfügung geschrieben, dass wir eine marktbeherrschende Position haben und dass wir die missbraucht haben. Mit dieser Konklusion sind wir nicht einverstanden und deshalb wollen wir den Entscheid weiterziehen an das Bundesverwaltungsgericht.
Der Gang ans Bundesverwaltungsgericht ist aufwendig und langwierig. Das nimmt Galenica offenbar in Kauf, obwohl es in diesem Streit laut Hertig nur um einen kleinen Teil des gesamten Firmengeschäfts geht. Galenica will ihre Position im Geschäft mit elektronischen Medikamenteninformationen offenbar mit harten Bandagen verteidigen. Die Firma tut das mit Blick auf die Revision des Heilmittelgesetzes. Dort wird die elektronische Medikamenteninformation neu geregelt. Die WEKO wünscht sich mehr Wettbewerb, Galenica nicht.
Bisher ist es im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus verhältnismäßig ruhig geblieben, trotz des Krieges, der rundherum im Land tobt. Seit einigen Tagen aber wird mitten in der Stadt gekämpft, Bomben detonieren, Schüsse fallen. Aufständische sollen nur wenige Kilometer an die Altstadt herangekommen sein. Gerade heute Morgen haben uns Meldungen erreicht, wonach Rebellen in Damaskus eine neue Offensive im Nordosten der Stadt gestartet haben sollen. Ich habe die NZZ-Korrespondentin Inga Rock in Istanbul gefragt, was wissen Sie über die derzeitige Lage in Damaskus?
Die Aufständischen haben am Sonntag eine Offensive gestartet im Osten und Nordosten der Stadt. Und dort halten die Kämpfe weiter an. Das Regime hat gestern nach eigenen Angaben Boden gut gemacht, aber offensichtlich nicht genügend, um die Aufständischen zurückzuschlagen.
Am Wochenende sind die Anwohner angehalten worden, zu Hause zu bleiben. Wie ist die Situation für die Bevölkerung in der Hauptstadt, wenn die Kämpfe nun immer weiter bis ins Zentrum reichen?
Für die Bevölkerung ist es natürlich katastrophal. Damaskus ist eine Großstadt, es leben viele Menschen dort. Und wenn dort in Wohngebiete reingeschossen wird, dann sorgt es für Unsicherheit und auch für Angst. Wir hatten was Ähnliches mal vor Jahren gesehen, wo dann das Leben auch in der Hauptstadt zum Erliegen kam.
Anschläge und Kämpfe in der syrischen Hauptstadt waren bisher eher selten. Die Stadt wird gut von Regierungstruppen gesichert. Wer kämpft denn jetzt gegen wen?
Ja, das Regime hat alles getan, um die Kämpfe aus der Stadt rauszuhalten. Und es spielt sich ja auch jetzt vor allen Dingen außerhalb von Damaskus ab, in Gebieten, die von Aufständischen seit Jahren kontrolliert werden. Das Regime wird weiterhin versuchen, dass das auch so bleibt und hat einen engen Verteidigungsgürtel um die Hauptstadt gezogen. Und diesen Verteidigungsgürtel selber haben die Aufständischen nur partiell durchbrechen können. Wer kämpft gegen wen? Es ist auf der einen Seite das Regime, das auch nach Angaben von Aufständischen gestern von der russischen Luftwaffe unterstützt wurde. Und es sind auf Seiten der Aufständischen verschiedene Gruppen. Es sind zum Teil moderate Rebellen dabei. Es sind aber vor allen Dingen radikale Islamisten und ein neuer Zusammenschluss, der sich aus dem Umfeld der syrischen Al-Qaida gebildet hat.
Welches Ziel verfolgen die Aufständischen, wenn sie jetzt immer wieder versuchen, bis ins Zentrum, ins Herz der Stadt vorzudringen?
Für die Aufständischen geht es vor allen Dingen darum, das Regime zu schwächen. Also es ist sehr komplex. Auf der einen Seite haben die gemäßigten oder nationalistischen Rebellen haben auf dem Verhandlungsweg nichts erreicht. Es soll ja eine neue Verhandlungsrunde geben, aber das Regime macht keinerlei Kompromisse. Und dann haben die Aufständischen Ost-Aleppo verloren, ein großer Verlust für sie. Aber sie haben den bewaffneten Kampf gegen das Regime nicht aufgegeben. Und da hat es in den letzten Wochen so etwas wie eine Konsolidierung gegeben. Wobei eine dieser Gruppen ist dieser Zusammenschluss um die ehemalige Nusra-Front, die syrische Al-Qaida, und ein anderer ist Ahrar al-Sham, auch eine salafistische Gruppe. Und die wollen nun zeigen, dass sie den Widerstand, dass die syrische Revolution, wie sie sagen, dass die weiterlebt und dass sie dem Regime Verluste zufügen können.
Gelingt es ihnen denn auch, das Regime entscheidend zu schwächen?
Also ich sehe nicht, dass es ihnen in Damaskus gelingt im Moment. Also, oder es ist auch noch zu früh, um das zu sagen. Man muss die Entwicklung weiter abwarten. Aber was wir doch bisher gesehen haben, ist, dass das Regime gnadenlos gegen die Aufständischen vorgeht. Wir haben jetzt zum Beispiel in Homs, ehemals eine Hochburg des bewaffneten Aufstands, da wird das letzte Quartier evakuiert. Also das Regime geht gegen die Aufständischen vor, indem sie die Zivilbevölkerung und auch die unter ihnen versteckten Rebellen aushungern. Und das Regime kann auf die Unterstützung Russlands weiterhin bauen und vor allen Dingen auch Irans.
Kämpfe bis hinein nach Damaskus. Was bedeutet das ganz allgemein für den Syrienkrieg? Kann man schon von einer neuen Dimension sprechen?
Von einer neuen Dimension würde ich nicht sprechen. Aber man kann beobachten, dass die Regimegegner eine neue Taktik anwenden. Sie haben den Angriff gestartet mit zwei Selbstmordattentätern und damit die feindlichen Linien durchbrochen. Und diese Taktik, die konnten wir ja auch schon beim Islamischen Staat beobachten, die damit doch Erfolg hatten. Und wir konnten auch in den letzten Wochen sehen, dass vor allen Dingen dieser aus der Al-Qaida hervorgegangene Zusammenschluss mehrere Selbstmordattentate mit vielen, vielen Toten verübt hat. Also diese Veränderung würde ich eher sehen.
Einschätzungen von Inga Rock. Die Journalistin berichtet seit Jahren über die Konflikte in Irak und Syrien. Martin McGuinness, einst ranghoher Anführer der katholischen Untergrundorganisation IRA, wurde er später zur wichtigen Figur im nordirischen Friedensprozess. Nun ist Martin McGuinness 66-jährig gestorben. Martin Aliot blickt auf die Karriere eines Mannes zurück, der sich fundamental gewandelt hat.
Our position is clear and it will never, never, never change. The war against British rule must continue until freedom is achieved.
Unsere Haltung ist eindeutig und wird sich niemals ändern. Der Krieg gegen die Briten muss weitergehen, bis die Freiheit gewonnen ist. Das war der Militarist McGuinness in den 70er Jahren, der Kommandant der irisch-republikanischen Armee, unter dessen Führung das Zentrum seiner Heimatstadt in Schutt und Asche gelegt wurde, auf dessen Befehl Spitzel exekutiert und Zivilisten ermordet wurden. Von der Politik hielt der ehemalige Metzgerlehrling nicht viel.
We don't believe that winning elections and winning any amount of votes will bring freedom in Ireland. At the end of the day, it will be the cutting edge of the IRA which will bring freedom.
Wahlen werden uns nicht die Freiheit bringen. Zu guter Letzt wird es das Schwert der IRA sein, das uns die Freiheit bringt. Doch der ursprüngliche Befreiungskrieg mutierte zum hässlichen Bürgerkrieg. Weder die britische Armee noch protestantische Untergrundverbände noch die IRA konnten sich durchsetzen. Erreichbar blieb lediglich ein blutiges Putt. McGuinness passte sich an. Zusammen mit dem Sinn Féin-Präsidenten Gerry Adams leitete er die Politisierung von Sinn Féin ein, zuerst als Juniorpartner der IRA, allmählich als dominante Kraft. McGuinness wurde zum Chefunterhändler von Sinn Féin, der das Friedensabkommen vom Karfreitag 1998 aushandelte. Doch es fehlten noch ein paar Bausteine. Es war der militärischen Glaubwürdigkeit von McGuinness zu verdanken, dass die IRA von der politischen Notwendigkeit ihrer Entwaffnung überzeugt werden konnte und dass Sinn Féin schließlich die reformierte nordirische Polizei anerkannte. So konnte die Regierung mit McGuinness und dem rabiaten Presbyterianerpfarrer Ian Paisley gebildet werden. Doch damit nicht genug. Der Bombenleger schüttelte gar die Hand der britischen Königin.
Hello again.
Very nice.
How are you keeping?
Fine, thank you very much.
Nice to see you.
Charmant, selbstsicher, entspannt begegneten sich die beiden. Im Gegensatz zu seinem Kampfgefährten Jerry Adams konnte McGuinness den Fesseln seiner Vergangenheit entkommen. Mit Zivilcourage konnte er sich in die Bedürfnisse der anderen Seite versetzen und den eigenen Scharfmachern Paroli bieten. Mit Pfarrer Paisley und dessen Nachfolger Peter Robinson ging das so schlecht und recht, aber unter der Ministerpräsidentin Arlene Foster zerbrach das Vertrauen. Ein bereits schwer kranker McGuinness trat im Januar zurück und stürzte die Koalitionsregierung.
We in Sinn Féin will not tolerate the arrogance of Arlene Foster and the DUP. Sinn Féin wants equality and respect for everyone.
Wir werden die Arroganz Fosters und ihrer Partei nicht dulden. Sinn Féin verlangt Respekt und Gleichstellung für alle, begründete er seinen Schritt. Derzeit wird über eine erneute Regierungsbildung verhandelt. Die protestantischen, pro-britischen Unionisten haben unter Fosters Führung erstmals ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren. McGuinness hat also mit gewaltloser Politik mehr erreicht als mit militärischen Kraftakten.
Martin Aliot zum Tod von Martin McGuinness. Punkt 1. Wenn Sie Zug fahren, wollen Sie vermutlich vor allem pünktlich und bequem reisen und pannenfrei. Auch das zu gewährleisten ist eine der Aufgaben von SBB-Chef Andreas Meyer. Wir reden mit ihm über all das, was ihn in Zukunft umtreibt, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Andi Lüscher.
So viele Zugpassagiere wie noch nie, aber auch so viele Kosten für Betrieb und Unterhalt des Schienennetzes wie noch nie. So sieht die Bilanz der SBB 2016 aus. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 380 Millionen Franken plus 50%. Das Berner Kantonsparlament hat eine Initiative für ungültig erklärt, die sich gegen das Kulturzentrum Reitschule richtet. Die Ratsmehrheit will so verhindern, dass die Initiative der jungen SVP vor das Stimmvolk kommt. Die EU hat für den 29. April einen Sondergipfel zum Brexit angesetzt. Dann werden die übrigen 27 Mitgliedstaaten ihre Linie festlegen für die Verhandlungen über den Austritt der Briten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.